Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du heute Morgen einfach durch deinen Geist auch wirkst und redest, dass Menschen ermutigt und gestärkt werden. Amen. Der Text aus Johannes 1, vom Vers 4 an. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern Gottes, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchbohrt haben und wehklagen, werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich habe den Text gewählt, weil er, wie gesagt, gut in die Zeit hineinpasst zwischen Ufert und Pfingsten, beziehungsweise zwischen Ufert und eigentlich Wiederkunft. Weil Jesus ist ja nicht mehr da, das ist ja offensichtlich. Jesus ist entrückt worden und wir sind wie zurückgelassen seit über 2000 Jahren jetzt schon bald oder knapp. Und dann ist einmal die Frage, wie leben wir eigentlich unseren Glauben und wie funktioniert denn ein Glauben, wo nicht sieht oder wo nicht spürt oder wo nicht erkennt. Wenn es in diesem Text heisst, ich komme wieder, dann ist es völlig klar, was für ein Herr das wir haben. Wir haben einen Herr, der in Bewegung ist. Wir haben einen Herr, der Sehnsucht hat nach uns, denn er möchte, dass wir dort sind, wo er auch ist. Wir haben einen Herr, der nicht im Grab gelegen ist und dort geblieben ist, nicht am Kreuz hängen geblieben ist, sondern einen Herr, der verstanden ist und lebt. Denn ein toter Herr kann nicht kommen. Ein toter Heiland, der nützt nichts. Viele andere Religionen, viele andere Arten zum Glauben, die haben irgendwie etwas Todes, eine tote Materie oder irgendetwas, was sie machen müssen, damit es funktioniert. Wir müssen eigentlich nichts machen. Unser Herr kommt so oder so. Ob wir wollen oder nicht. Und die einzige Frage, die sich für uns dann stellt, ist, sind wir bereit, wenn er kommt? Und ich meine das nicht, um euch zu verschrecken, sondern ist das das, was wir auch wirklich wollen? In dem Text heisst, es gibt eigentlich zwei oder zumindest eine Art von Leuten, die nicht glücklich ist, dass er kommt. Sie werden wehklagen, sie werden traurig sein, sie werden sich an den Kopf langen und sagen, was haben wir auch gemacht, unser Leben lang? Wieso haben wir dem, wo wir eigentlich gewusst haben, dass er da ist, dass er uns sucht, wieso haben wir dem nicht nachgegeben? Wieso haben wir gelebt, wenn es kein Heiland gibt? Es ist eigentlich egal, wo ich bin und was ich mache, überall treffe ich immer wieder Menschen, die sagen, sie sind Christen und sie leben doch, wie wenn es keinen Gott gibt. Die sagen von sich, ich glaube an Jesus, und dann können sie irgendwann einmal auch noch sagen, und da habe ich mich bekehrt, und da habe ich mich taufen lassen, und da habe ich christlich geheiratet, oder die Reihenfolge war vielleicht auch anders gewesen. Und doch, wenn man ihn fragt, und welche Rolle spielt denn Jesus in deinem Alltag? Dann hat man das Gefühl, sie haben einen toten Herr. Wenn in dem Text steht, dass Jesus kommt, dann bedeutet das, dass wir einen Herr haben, der lebendig ist, der in Bewegung ist und der es zu uns anzieht. Und der einzige Grund, warum er nicht noch nicht gekommen ist, würde ich jetzt mal sagen, oder einer der wichtigen Gründe ist, weil er noch uns Gelegenheit geben will, zum einen Menschen zu retten, aber auch um uns selber auf ihn auszurichten, zu ihm hinzuleben. Es ist völlig klar, dass wenn es heisst, dass Jesus kommt, dass unsere Zeit begrenzt ist. Dass wir nicht ewig Zeit haben auf dieser Welt. Und manchmal denken wir ja, das Leben läuft einfach. Oder es läuft, es plätschert sich vor sich an, man macht so, was man muss. Ich kann ja sagen, das ist für mich der Tod, wenn ich das spüre. Also die gähnende Langeweile, oder? Jeden Tag ist gleich wie der andere. Darum finde ich es so toll als Pastor, oder? Da lernst du immer wieder neue Leute kennen, lernst immer wieder neue Schwierigkeiten kennen, neue Herausforderungen. wenn es immer gleich ist, dann fange ich mich an langweilen. Und wenn ich mich langweile, werde ich für meine Umgebung nicht gut zu handeln. Ich sage es mal vorsichtig. Die Zeit, die wir haben, die ist beschränkt. Und wir können jetzt das natürlich ausrechnen, oder? Also vor knapp einer Woche haben wir die Schwester von der Katharina beerdigt, relativ früh. Und ist mir so bewusst geworden, oder? Wenn man so die Statistiken anschaut, dann wären ihr etwa nach 20 Jahren zugestanden, rein von der Statistik her. Aber wir wissen nicht, ob wir statistisch sterben oder ob wir einfach so irgendwann einmal gefällt werden wie ein Baum. Das kann ganz plötzlich und ganz schnell gehen. Die Zeit ist beschränkt und darum ist entscheidend, was wir in dieser Zeit auch machen. Wie wir die Zeit füllen, wie wir sie nutzen, was Priorität hat und was nicht. Ich habe einen von den vier Jungs, der da vorne gestanden ist, beziehungsweise zwei von ihnen, die haben doch tatsächlich, ich habe es fast nicht geglaubt, die haben doch tatsächlich Aufgaben mitgenommen in das Unti-Weekend. Und ich dachte, was wollen denn wirklich lehren in dieser Zeit? Und dann haben sie gesagt, ja, irgendwann stehen wir im Stau und dann können wir noch schnell lehren. Und dann habe ich gespürt, unter was für einem Druck, dass die stehen. Mändige Prüfung, oder? Und das muss einfach verheben dann. Und das ist eigentlich verrückt. Und das ist so wahnsinnig gross und das füllt ihr Leben aus. Und die haben vielleicht auch so Sachen, die im Moment wahnsinnig gross sind und euer Leben ausfüllen. Vielleicht auch der Gedanke, dass gewisse Sachen nicht mehr funktionieren, wenn man älter wird. Dass es nicht mehr so ring geht, wie es früher gegangen ist. Oder ich gestern im Seilpark dachte, hey, ich hätte das vor 20 Jahren müssen machen. Heute als alter Mann ist das einfach... Es kommt nicht mehr gleich gut. Also, die schwarze Rute denkt, ja, vielleicht das nächste Mal. Die rote langt jetzt einmal noch. Man mag einfach nicht mehr gleich, oder? Kraft lassen, so ein bisschen Uhrhaxeln und so. Das ist, wenn ich da dem Silas zugeschaut habe, am kleinsten, dann dachte ich, boah, ja, so bin ich vielleicht auch mal gewesen oder hätte ich gerne mal wollen sein. Vieles, was uns jetzt wichtig scheint, das wird alles vergehen. Es wird vergehen, die Sachen, wo wir denken, wir müssen jetzt unbedingt sein und wir müssen unbedingt noch in unserer Wohnung bleiben, obwohl alle um uns herum wissen, es ist schon lange Zeit für ein Altersheim. Wir müssen unbedingt noch in unserem Beruf das und das erreichen, obwohl wir eigentlich schon genug verdienen und gar nicht mehr können ausgeben. Also gut, ausgeben kann man immer mehr, aber gar nicht mehr brauchen. Wir müssen unbedingt jetzt eine gute Note machen und unbedingt, wie wenn das Leben davon abhängen würde, müssen wir all diese Sachen immer haben. Und das ist so gross. Und wenn wir anfangen zu verstehen, dass unser Leben beschränkt ist, dann fangen wir an zu verstehen, beziehungsweise hoffe ich, dass wir anfangen zu verstehen, dass nicht alles so wichtig ist. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, was nicht wichtig ist. Auf was man gut verzichten kann. Es wird am Ende der Zeit eine scharfe und eine klare Trennung geben. Das heisst in diesem Text, die ihn durchbohrt haben, durchstochen haben, die werden wehklagen. Die werden quasi das Gefühl haben, ich möchte am liebsten im Boden versinken, aber es geht kein Loch auf. Und ich habe heute Morgen, als ich die Predigt vorbereitet habe, oder nochmal überarbeitet habe, habe ich gebetet, dass der Herr euch, ihr, die da sind, möge schenken, dass niemand muss den Kopf senken, wenn Jesus kommt, sondern dass er den Kopf aufheben und könnt sagen, ja, Heiland, wir freuen uns, mein Herr und mein König, dass du kommst. Jesus kommt nicht nur, sondern er ist auch. Und er wird da beschrieben als der, der wahnsinnig viel zu geben hat. Und wenn man mich fragt, was der Kern von meinem Glauben ist, dann sind es sicher ein paar Sachen. Zum einen mal ist Hoffnung ein ganz starkes Motiv. Aber etwas, was immer wieder mein Herz wirklich warm macht, ist, was da steht. Er hat uns erlöst mit seinem Blut. Erlöst sie. Und ich weiss, das ist ein Begriff, der kennen den Hinderste und die Fürste. Aber wisst ihr, wir müssen Gottes Wort nicht einfach nur kennen und wissen. Wir müssen es in uns aufnehmen. Es muss Teil oder es soll Teil von unserem Leben werden. Erlöst sie heisst, da hast du Mischbaut in deinem Leben und das wird genommen und wird auf die Seite da und es ist weg, losgelöst. erlöst sie heisst, es wird nie mehr darüber geredet, was in deinem Leben falsch gelaufen ist. Es wird nie mehr darüber gestürmt oder irgendjemand kommt und sagt, aber das müssen wir noch klären miteinander. Ich bin so froh, kann ich da einfach auf Geis kommen und kann zurückschauen und denken, ich muss nichts mehr klären. Was zu vergeben war, habe ich vergeben und was alles sonst ist, was ihr müsst vergeben, das ist eure Sache. Ich bin so froh, dass wir die Gnade haben und darum auch die Freiheit haben, einander zu begegnen. Die Freiheit haben, dort hinzugehen, wo wir wollen. Es gibt für mich keinen Ort, wo ich nicht hin kann, weil ich weiss, überall ist ein Ort, wo Gottes Gnade regiert. Erlöst sie, nicht nur von dem, was ich gemacht habe, sondern auch aus dem erlöst sie, aus so ein befreiendes Leben zu leben. Ein Leben zu leben, das andere auch frei macht, das andere auch loslöst. Nicht mehr darüber nachdenken, ja, was ist alles mir widerfahren. Ich weiss, viele von euch haben eine ganz, ganz, ganz schwierige Lebenserfahrungen gemacht, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugendzeit. Ganz Sachen, wo man noch losbrühlen kann, wenn man darüber nachdenkt. Schmerzhaft und schlimm. Und aus dieser Gnade heraus, die Gott ins Leben hineinfliessen lässt, aus dieser Gnade heraus könnt ihr auch vergeben und müsst diesen Leuten das nicht mehr vorhalten. Und das ist Freiheit. Wenn ihr keine Vorwürfe mehr machen müsst und auch wisst, es wird euch keine Vorwürfe mehr gemacht, erlöst sie durch das Blut von Jesus Christus. Und Jesus ist auch der, der uns bevollmächtigt. Und ich weiß nicht, wie du deine Rolle siehst. Deine Rolle in dieser Welt, deine Rolle in der Klasse. Ich bin ein bisschen näher, jetzt gerade bei meiner Unterklasse, oder? Das sind so zwischen 14 und 16. Und da ist Schule ein Wahnsinnsthema. Wenn ihr so in diesem Alter sind oder vielleicht auch sonst noch in der Schule sind, liebe junge Leute, ihr seid von Jesus Christus bevollmächtigt zum Priester sein. Und ich weiss, es klingt ein bisschen komisch, und jetzt bei der einen, oder, der Priester, oder, der ist ein Zappenzöl unten, oder, in der katholischen Kirche und macht dort aus dem Brot und so, das, ihr wisst das Zeugs. Also das Zaubertrick, ich kann das Wort nie richtig aussprechen und vermeide es. Aber es verwandelt sich, oder? Und das ist nicht die Sicht der Bibel. Die Sicht der Bibel ist, dass Jesus uns gemacht hat, uns alle gemacht hat, zu einem Königtum von Priestern, dass wir Gott dienen. Wie dienen wir Gott? Hat jemand eine Idee, wie kann man Gott dienen? Wie dienen ihr Gott? Anbetung. Eine wahnsinnig gute Antwort. Wer war es? Der Martin? Ich kenne die Stimmen nicht mehr alle so ganz genau. Ah, der Jürg, ein super Jürg. Ich kenne die Stimmen nicht mehr auswendig. Also, Anbetung. Und wenn wir miteinander Lieder singen, dann singen wir nicht einfach Lieder, damit der Gottesdienst ein bisschen länger geht oder damit die Anlage amortisiert werden oder die hübschen jungen Menschen mit Zuwachs können sich präsentieren. Wir singen Lieder, wie es unser Gott wert ist, dass wir ihn anbeten. Und singen und arbeiten ist nicht eine Frage von Lieder, sondern es ist eine Frage von unserem Leben. Ich bete jeden Tag an. Meine Gitarren hängen überall im ganzen Haus umeinander herum, dass ich immer wieder mal eine nehmen kann, wenn ich gerade Zeit habe, wenn Katharina ruft. Oder wenn ich denke, es ist 12 Uhr, ich komme essen und es geht erst um 5 ab, dann habe ich 5 Minuten Zeit, um Gott anzubeten, um ihm Loblieder zu singen, um ihn zu ehren. Das ist unser Dienst, primär und als erstes. Und jetzt, wenn ihr zurückdenkt in eure Kreise, die ihr euch bewegt, wer schaut zu diesen Menschen um euch herum, wenn ihr das nicht macht? Wer macht das? Wer betet für die Leute in eurer Klasse, wenn ihr es nicht macht? Wer betet an eurem Arbeitsplatz, wenn ihr es nicht macht? Wer betet im Altersheim, wenn ihr es nicht macht? Die Antwort ist schlicht und ergreifend: niemand. Priester sein heisst, wir stehen für unsere Welt, für unsere Menschen um uns herum. Wir stehen für sie vor Gott an. Wir beten Gott an und wir stehen aber auch für die Menschen vor Gott an und sagen, Gott, das sind die Menschen, die deine Gnade brauchen, die dein Erbarmen brauchen, die deine Liebe brauchen. Herr, erbarm du dich. Priester sein heisst, in Riss hineinzustehen. Vielleicht erinnert sich die eine oder die andere an das Gebet, das wir hatten während der Bauzeit, das Jahr lang, wo wir Rissgebet gemacht haben und in Riss hineingestanden sind für Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Ich habe keine Ahnung, so wirklich, was eure Themen in der Gemeinde sind. Ganz ehrlich gesagt, es interessiert mich auch nicht so wahnsinnig. Ich weiss, das mag jetzt die einen erschüttern, aber ich habe einfach eigene Probleme jetzt, oder? Das ist einfach so. Aber eigentlich, und das ist das Zentralste und das Wichtigste, was mich die letzten 25 Jahre, als ich jetzt Pastor bin, gelehrt habe, eigentlich gibt es nur ein wirkliches Problem auf dieser Welt. Wie in Gottes Namen schaffen wir es, dass Menschen zum Glauben kommen? Was können wir machen? Wie können wir uns einbringen? Wie können wir kämpfen? Was können wir tun, damit Menschen um uns herum gerettet werden und nicht verloren gehen? Wie können wir wirklich Priester sein und für andere in Riss stehen? Wie können wir ihnen Gott näher bringen, damit sie selber in Kontakt kommen mit dem lebendigen Gott? Wir sind Bevollmächtigte, um Gott zu ehren und den Menschen zu dienen. Und zum Schluss ein letzter Punkt noch. Jesus ist der, der herrscht. Jetzt heisst es am Schluss über Gott, die die Bibel haben, haben es vielleicht gelesen, ja, Amen, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Wenn es um Gott geht, dann geht es immer um ein Stück Ewigkeit auch. Und Ewigkeit heisst, es gibt keinen Moment, wo der lebendige Gott nicht gegenwärtig ist. Wenn wir jetzt da miteinander zusammen sind, oder ist das ja relativ ring zum Glauben, ich hoffe es auf jeden Fall für euch. Wenn wir miteinander Lieder singen und ihn anbeten, spüren wir es vielleicht auch so ein bisschen über die Lieder, emotional. Aber ich möchte sagen, es gibt keinen Moment in deinem Leben, wo Gott nicht gegenwärtig ist, wo er nicht da ist. Er ist vor allem gewesen und er wird nach allem sein. In dieser Zeit, die wir haben, ist Gott total präsent. Und wenn du ihn kennst, dann steht er mit dir in dieser Situation, in der du bist. Er steht mit dir, wenn du am Morgen aufstehst und all deine Schmerzen in den Knochen zählst. Er ist mit dir, wenn du in Liebeskummer fast vergehst und denkst, ah, warum ist das zerbrochen? Er ist dabei in diesen Situationen, wenn dein Chef dich zusammenpfupft, obwohl du gar nichts dafür kannst. Oder auch wenn du etwas dafür kannst. Er ist gegenwärtig. Er ist da. Und er ist nicht nur da, so quasi als stiller Zuschauer, um ein bisschen bewerten und Strichchen machen, oder, wie es so läuft. Er ist da als der Allmächtige. Und jetzt frage ich euch mal kurz, was heisst das, Allmacht? Was versteht ihr darunter? Allmächtig, was ist das? Was ist ein allmächtiger Gott? Was heisst das für uns? Allgegenwärtig ist zeitlich, Markus. Es ist ihm nichts unmöglich.
Er hat Entscheidungsgewalt.
Er hat den Überblick.
Er hat alles im Griff.
Niemand ist grösser, niemand ist höher. Genau. Haben wir vorher gesungen. Vielleicht haben sie es gemerkt. Ich habe das Lied auch nicht wirklich gekannt, aber es ist ein schönes Lied. So, und jetzt überlegt euch mal eure Schwierigkeit, die im Moment drinsteckt. Und all das, was ihr jetzt gehört habt, legt das mal so wie früher, oder? Die Älteren kennen das noch, wie früher so eine Folie drüber rein. Die das nicht wissen, was das ist, denken an den Computer, ich mache einen neuen Layer auf und zack, drüber, oder? Jetzt seht ihr euer Problem und ihr seht all die Aussagen über Gott, was Allmacht heisst. Was empfindet ihr dabei? Was löst das aus?
Unsere Probleme sind lächerlich.
Und wisst ihr was? Gott lacht trotzdem nicht. Er nimmt es zu 100% ernst. Aber es ist tatsächlich so. Ich mag mich noch erinnern, als ich da in der Gemeinde angefangen habe, ist der Jürgen, der vorher geredet hat, rausgerannt wegen Gisalpino, oder? Würdest du heute auch nicht mehr machen, gell? Bist du pensioniert? Ja, da sehen wir, das war ein riesiges Problem mit dem Cisalpino. Heute wissen die Jungen gar nicht, was Cisalpino ist. Wir haben schon wieder einen neuen Zug, oder, der Schwierigkeiten macht. Unsere Probleme müssen wir immer im Verhältnis zu dem sehen, was Gott kann. Und ich möchte euch wahnsinnig Mut machen, dass ihr anfängt, einander nicht nur weh zu klagen und zu jämmeln. Hey, das ist schwierig und das ist schwierig. Und dann sagt der andere, ja, ja, das ist wahr, das ist wirklich traurig. Sondern, dass ihr einander wieder anfängt zu sagen, hey, aber Gott ist da drin. Wo ich in einer Färberei geschafft habe, mit etwa 3-24, glaube ich, war das, so ein bisschen als Textillaborant. Und dann hatte ich gerade ein bisschen zu wenig zu tun gehabt. Und dann bin ich in die Färbe ab und habe mit Jeff gesehen und gesagt, du hast nichts zu tun. Und ich natürlich naiv bin, ja, es war so quasi ein bisschen langweilig gewesen. Ja, wir haben dann eine Maschine, kannst du da gerade anstehen. Und dann habe ich dort das Zeug gemacht, oder? Und dann irgendwann hat einer gefehlt und gesagt, ja, und dann kannst du vorne gar noch den Trockner durchlassen. Also zuerst müssen wir so ein bisschen auseinanderziehen, oder? Nachher den Trockner durchlassen und hinten gerade noch wegnehmen und auf das Ding hochladen. Und dann bin ich mal in den Gebetskreis gegangen und gesagt, meine Güte, immer mehr, oder? Quasi, kaum habe ich mal etwas im Griff, so ein bisschen, wie es läuft, so ein bisschen in der Routine drin, kommt etwas dazu. Und dann hat eine gute Freundin gesagt, ja, das ist so ein bisschen wie bei den Israeliten gewesen, bei dir. Die haben auch zuerst einfach nur müssen Ziegel brennen und nachher haben sie Stroh auch müssen selber geholt, um die Ziegel zu brennen. Und Gott hat ihnen geholfen. Und ich habe gedacht, das hilft mir jetzt aber überhaupt nicht, was du da im Moment sagst. Aber ich spüre, das hat mich tief beeindruckt, weil ich weiß das heute noch, 20 Jahre später, über 20 Jahre später. Gott kann, wenn unser Druck stärker wird, uns auch mehr helfen. Das Entscheidende ist nur, ob wir ihn auch lassen oder nicht. Und manchmal sind wir so fixiert und sehen nur, was alles nicht funktioniert und alles nicht geht. Und vielleicht in der Gemeinde auch, oder? Wenn man so unterwegs ist, denkt man, ja, das geht nicht, das geht nicht. Wir denken zum Beispiel an mich, zu Adelswil, hat mir jemand gesagt, ja, es ist halt schwierig, oder? Wir haben nicht so viele Familien, dann ist so unseren Kindern nicht so wohl. Und ja, wir können nicht machen, was ein ICF oder was eine Hillsong Church macht in Zürich, das liegt für uns nicht drin. Aber dafür können wir das machen, was wir können, und wir haben einen lebendigen Gott in unserer Mitte. Schaut nicht so viel auf das, was nicht geht. Wir haben einen allmächtigen Herr, ein allmächtiger König, der in unserer Mitte ist und in unserer Mitte auch regiert. Und das ist der König, dem singen wir Lieder. Ich möchte die Band bitten, schon von vorne zu kommen. Ich komme zum Schluss. Dem singen wir Lieder, den beten wir an, den ehren wir mit allem, was wir haben. Sind doch, versuchen doch ermutiger zu sein füreinander. Mit diesen Worten, wir haben einen Gott, der allmächtig ist. Und dann gehen wir miteinander in die Stille und beten füreinander und sagen, das ist die Not. Aber Herr, wir wissen, du stehst da drüber. Und zwar nicht nur da, du bist da drüber oder viel weiter drüber als das, was wir jetzt da gerade an Not haben. Wenn ich so einen Text lese, dann bin ich immer geneigt, einfach nur zu sagen, oh Herr, wie wunderbar bist du. Und wie grossartig ist es, dass ich bei dir darf einfach so ein bisschen in deinem Windschatten mitlaufen. Die Engel, die beten die ganze Zeit an vor dem Thron Gottes, weil sie wissen, wer Gott ist. Und der Herr möge es schenken, dass er da in diesem Raum immer wieder so ein Moment ist, wo wie der Himmel aufgeht, dass etwas von der Herrlichkeit Gottes sichtbar wird und ihr anfängt anzubeten. Anfängt nicht mehr auf eure Sorgen und Nöte und schwierige Sachen zu schauen, sondern aufzuschauen zu dem Herr, der kommt. Denn er kommt für euch und die ganze Schöpfung wartet auf den Moment. Amen. Ich möchte euch bitten, euch zu erheben für ein kurzes Gebet. Herr, lass du ja doch uns unsere Häupter immer wieder erheben, weil die Lösung ist näher. Du bist näher oder dein Kommen ist näher als da, wo wir zum Glauben gekommen sind. Und es gibt
absolut nichts auf dieser Welt, das dir entgegenstehen kann. Es gibt niemanden und nichts, der dich aufhalten kann, wenn du kommst. Es gibt keine Macht, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, die dir widerstehen könnte, wenn du kommst. Kommst du wie in einen Feuersturm, in einer grossen Gewalt und Macht, und alles wird von dir auf die Knie gehen und dich anbeten. So wie wir dich jetzt schon anbeten. Amen.